Geht's euch gut? Ich guck so, das Schöne bei den Masken ist, ich gucke so in erwartungsvolle Augen. Das ist immer schön. Ihr dürft gerne so mit den Augen auch mal lachen zwischendurch und so ein bisschen. Ja, genau, sehr schön. Wolle, danke dir. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und sie hat den Titel Beziehungsweise. Wir wollen weiser werden im Thema Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beziehungen im Sinne von Ehepaaren oder Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen als Gesamtes, als Ganzes. Wir wollen weiser werden in diesem Thema und ich glaube, dass alle Weisheit von Gott kommt und ich glaube, er schenkt dir und mir alles, was er vorbereitet hat. Und ich wünsche mir, dass wir in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen heilen und gesunden. Und ich glaube, das ist es, was Gott für uns vorbereitet hat als Kirche. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, du bist fähig, in heilen und gesunden Beziehungen zu leben. Du bist nicht beziehungsunfähig. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die haben es schwerer als andere, ja? Aufgrund ihrer gemachten Erfahrungen oder Erziehung oder was dann auch alles damit zusammenhängt. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich immer möglich ist und Gott uns als Menschen zur Beziehung geschaffen hat. Gott hat dich und mich so gemacht. Per se, Punkt. Aber keine zwischenmenschliche Beziehung ist wirklich durch und durch gesund, im Sinne von perfekt gesund. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Egal, welche Beziehung du anschaust, egal, ob du schon Ratgeber zum Thema Beziehungen selber geschrieben hast oder der Experte in diesem Bereich bist, studiert hast noch und nöcher und glaubst, alles zu wissen, wie perfekte und gesunde Beziehung aussehen kann. Wenn du nur lang genug hinschaust, wirst du feststellen, jede Beziehung hat irgendwo einen Knacks. Warum? Weil jeder Mensch irgendwo in seiner Seele einen Knacks hat. Wir alle sind irgendwo tief in uns drin. Bei dem einen ist es vielleicht offensichtlicher als bei dem anderen. Irgendwo ein Knacks. Irgendwo sind wir ungesund. Jeder hat irgendwo was, wo wir nicht wirklich gut drauf sind. Es gibt keine perfekten Beziehungen, aber ich glaube, es ist möglich, in gesunden und heilen Beziehungen zu leben und dort hineinzukommen. Das hängt damit zusammen, dass wir zuerst als Kinder in unserem Elternhaus erfahren, wie Beziehungen funktionieren. Darf ich überhaupt grundsätzlich positiv gestimmt sein, wenn es darum geht, mich anderen Menschen zu öffnen, emotional gesehen? Ist grundsätzlich so zwischenmenschliche Interaktion und der Miteinander erstmal gut? Das lernst du von klein auf, ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht, in deinem Elternhaus. Und du machst deine Erfahrungen darin. Ein Großteil dessen, wie wir Beziehungen erleben und uns in Beziehungen hineingeben, hat eben damit zu tun, wie wir groß geworden sind. Und weil die Menschen, die uns erzogen haben, ja selber auch irgendwo einen Knacks in ihrer Biografie oder in ihrer Seele haben, das ist nun mal leider so, sind wir mal ehrlich, oder? Gibt es kein perfektes Beziehungsnetzwerk um uns herum? Gute Nachricht heute Morgen, oder? Keine Sorge, ich mache nicht so weiter. Aber das ist wichtig, das als Grundlage zu legen. Und ich glaube, jeder hat genau das erlebt, wenn du anfängst, mal darüber zu reflektieren und dich zu fragen, wie dein Leben bis hierhin gelaufen ist, du wirst es erlebt haben. Aus diesem Grund können wir, wenn wir über heile und gesunde Beziehungen und Weisheiten in Bezug darauf reden, können und dürfen wir uns nicht auf unsere eigene Geschichte verlassen. Wir können und dürfen uns nicht nur auf die Weisheiten anderer verlassen. Die Weisheit, die wir brauchen, kommt von Jesus. Wir müssen in die Bibel hineinschauen. Und Jesus hat exemplarisch eine gesunde Art von Beziehung vorgelebt. Er war auf dieser Welt und er hat durch und durch gesunde Beziehungen gelebt. Ich meine, er war Jesus. Und er hat sehr, sehr viel dazu zu sagen. Und wenn wir uns die Person Jesus anschauen, und hey, es ist immer gut, auf Jesus zu schauen, können wir so viel lernen in diesem Bereich, in diesem Bezug. Das Erste, was uns auffällt, ist, wenn wir auf sein Leben schauen, seine Beziehung zum Vater. Das war seine Quelle. In Matthäus 3, Vers 17, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat Jesus gehört, bevor er irgendetwas hätte tun können, um sich diese Liebe des Vaters in irgendeiner Art und Weise zu verdienen. Oder irgendwie berechtigt zu sein, aufgrund dessen, was er geleistet hat, dass Gott das zu ihm sagen könnte. Aber was der Vater unterm Strich zum Jesus sagt an dieser Stelle, ist, ich liebe dich, ich mag dich, ich bin stolz auf dich, du bist mein Sohn. Völlig egal, was du getan hast oder nicht. Aufgrund dessen, dass du bist, wer du bist, bist du geliebt. Und diese Beziehung zu seinem Vater bewirkt etwas mit den Beziehungen, die Jesus mit anderen Menschen hatte. Wie er sie auf der Erde gelebt hat. Die Liebe, die er von seinem Vater empfing, bleibt nicht nur bei ihm, sondern hat Einfluss darauf, wie er anderen Menschen begegnet ist. Jesus brachte diese Liebe, die er vom Vater empfangen hat, mit hinein in diese Beziehungen. Durch diese Quelle vom Vater hat Jesus einen sicheren Stand. Er war sich der Liebe sicher. Er war sich seiner selbst sicher. Er wusste, wer er war. Er war nicht hin und her geworfen, sondern er stand fest auf dem tragfähigen Fundament der Liebe Gottes. Aus diesem Grund war er sehr entspannt im Umgang mit anderen Menschen. Er war unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Ihm war es eigentlich ziemlich egal, was die Leute über ihn sagen oder denken. Er war unabhängig davon. Jesus lebt nicht davon, von anderen gemocht zu werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das gerne. Ich mag es nicht, Konflikte zu haben. Ich bin nicht jemand, der gerne irgendwie Leuten ständig vors Schienbein tritt, in der Hoffnung, so hoffentlich können wir uns nicht leiden. Vielleicht bist du ja so drauf, dann können wir gerne nach dem Gottesdienst miteinander beten. Aber ich glaube, jeder von uns mag es eigentlich, in Harmonie miteinander zu sein, oder? Jesus war das eigentlich ziemlich egal. Ihm war egal, was andere von ihm halten, andere von ihm denken. Er hat es nicht nötig, nach Harmonie zu suchen. Er brauchte keine Anerkennung von Menschen, sondern er war sich seinem Wert bewusst. Er wusste, wer er war. Im Gegenteil, Jesus hat ganz oft ziemlich krasse Sachen gesagt. Er hat Menschen konfrontiert, unangenehme Dinge angesprochen im Leben von anderen Menschen, wo er genau wusste, hey, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann wird er mich erstmal nicht mögen. Aber wisst ihr was? Das ist mir eigentlich egal, weil es ist wichtig, die Wahrheit zu sagen und ich weiß, wer ich bin, weil ich habe die Quelle bei meinem Vater. Jesus brauchte nicht zuerst die Liebe seines Gegenübers, sondern hatte einen sicheren Stand. Er wusste, wer er war. Er wusste, er war geliebt, weil er die Beziehung zum Vater hatte. Das bedeutet, wir können festhalten, jemand, der in gesunden Beziehungen lebt, hat einen sicheren Stand. Das ist Gottes Gedanke über dein Leben. Er möchte, dass du sicher stehst. Aus diesem Grund konnte man Jesus auch nicht irgendwie manipulieren oder für seine Zwecke missbrauchen, so Fäden im Hintergrund ziehen. Er war einfach nicht einzukassieren. Er war fähig, mit Menschen gesunde und heilsame Wege zu finden und umzugehen. Das Zweite ist, Jesus hat nicht nur einen sicheren Stand, sondern aufgrund seiner Beziehung zum Vater hatte Jesus keine Angst vor Nähe. Jesus war absolut nahbar. Er hatte einen gesunden Umgang mit Menschen. Kinder liebten Jesus. Jesus sprach über seine Gefühle. Da war nichts Hartes oder Unterkühltes oder irgendwie Reserviertes. Er war nahbar für jedermann. Und das Dritte ist, Jesus war frei und klar. Diese Nähe war immer gepaart mit einer Freiheit. Jesus konnte sich auch abgrenzen. Er hat Entscheidungen getroffen. Er war in der Lage, Entscheidungen für sein Leben und für sich zu treffen. Und hat gesagt, bis hierhin und jetzt brauche ich Zeit mit meinem Vater. Es war ganz oft so, dass Menschen zu ihm kommen wollten. Menschen haben ihn gesucht, aber Jesus wusste ganz klar, hey, ich brauche jetzt wieder diesen Moment an meiner Quelle. Ich brauche diesen Moment bei meinem Vater. Und er war ganz klar damit darin zu kommunizieren. Er setzte Grenzen und distanzierte sich ganz bewusst. Egal, wie andere das fanden. Da gab es mit Sicherheit Menschen, die das nicht verstanden haben. Die gesagt haben, ey, Jesus, ernsthaft? Guck mal, hier sind tausende von Leuten, die Not ist so groß, da sind so viele Kranke, so viele kaputte Menschen, die brauchen so dringend das, was du ihnen geben kannst. Und du hast jetzt nichts Besseres zu tun, als dich abzusondern und zu beten? Hey, komm schon, beten kannst du später. Nein, Jesus hat Grenze gesetzt. Er hat gesagt, das ist mir wichtig, er hat eine Priorität in seinem Leben, weil er wusste, wer und was seine Quelle war und woher dieser Stand kommt. Diese Beziehung mit seinem Vater ging über alles. Jesus bekommt es hin, nahbar zu sein und trotzdem frei zu sein. Deswegen war er liebevoll und nahbar, aber andererseits auch immer erschreckend klar, ohne dabei lieblos und verletzend zu sein. Ich weiß nicht, kennt ihr so Menschen, kennt ihr so Situationen, wo ihr im Gespräch mit jemandem seid und das Gegenüber sagt dir gerade sehr unangenehme Sachen eigentlich? Aber trotzdem hast du ihn gern? Ich hatte mal so eine Situation mit einem meiner Dozenten im Studium und wir hatten regelmäßig so Check-up-Gespräche, hieß das, weil ich ja per Fernstudium studiert habe und da muss man so ein bisschen auf die Zeit gucken und so. Und er fragte mich so, hey, wie ist denn dein Plan? Was möchtest du denn, in welcher Zeit möchtest du denn das Studium beenden? Und ich habe ihm gesagt, so, ja, in 3 Jahren möchte ich dann auch fertig sein und so. Und dann guckt er sich so die Unterlagen an und macht mir sehr deutlich mit sehr klaren, aber liebevollen Worten, hey, eigentlich ist das totaler Blödsinn, was du da gerade erzählst. In der Art und Weise, wie du jetzt unterwegs bist, wirst du es nicht schaffen. Und es war so ein liebevolles Miteinander. Und ich dachte, Michael heißt der gute Mann. Hey Michael, ich mag dich gerade total gerne, obwohl du mir gerade richtig verbal links und rechts eine gegeben hast. Jesus konnte das sehr gut. Erschreckend klar zu sein, ohne dabei liebevoll und verletzend. Die Wahrheit in seinem Leben kam immer mit der Liebe und der Gnade Gottes. Und das ist wichtig, das ist kein Widerspruch in gesunden Beziehungen, nahbar und gleichzeitig klar Grenzen zu setzen. Wir sind nahbar, aber büßen dafür nicht die Freiheit oder die Wahrheit ein. Die Frage ist jetzt für mich, wie können wir denn diesen sicheren Stand gewinnen, den Jesus ja hatte? Wie kommen wir zu dieser Quelle? Wie können du und ich sicher stehen, wer wir sind? Keine Angst haben vor Nähe, aber trotzdem klar sein in dem, was wir sagen und Entscheidungen treffen. Wie schaffe ich eine gesunde Balance zwischen Autonomie und Bindung? Beides ist wichtig und beides möchte Gott uns geben. Und Gottes Gedanke ist immer, dass Menschen sich begegnen und in Beziehung miteinander leben. Und dass Nähe und Freiheit nicht im Widerspruch zueinander stehen. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist Gottes Gedanke für gesunde Beziehung. Und das geht nur, wenn wir diese Quelle von oben haben. Das geht nur, wenn wir uns aus dieser Quelle füllen lassen, so wie Jesus es getan hat. Aber die wenigsten Menschen in unserer Gesellschaft und Kirche schaffen es, wirklich einen sicheren Stand zu haben. Und es liegt am Sündenfall. Es liegt an der Sünde, die in die Welt kam und der Teufel stark daran interessiert ist, dass Beziehungen kaputt gehen. Er möchte, dass wir uns uneins sind. Er will, dass wir uns nicht leiden können. Er möchte, dass Zerrüttung und ein Überwerfen von Beziehungen stattfindet. Dass wir übereinander lästern, dass wir schlecht übereinander denken, dass wir uns manipulieren und uns ausnutzen zu unserem gegenseitigen Vorteil. Aber was Gott möchte, ist, dass wir als seine Leute, als Christen, dass wir zur Ruhe kommen in dem, wer wir sind und in dem, wie er uns gemacht hat. Einen sicheren Stand in unserer Person bekommen und verstehen, Gott spricht das auch über mich aus. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Der Vater im Himmel ruft es zu in dein Leben hinein. Und mit dieser Sicherheit darfst du stehen, diese Sicherheit darfst du gewinnen. Und du darfst merken, ich darf frei sein und nahbar sein. Ich darf diese Balance halten zwischen Autonomie und Bindung. Was meistens passiert, wenn wir diese Quelle nach oben nicht haben, ist, dass wir uns gegenseitig aussaugen. Wir versuchen, diese Liebe von anderen Menschen oder anderen Dingen zu bekommen, anstatt es von Gott zu holen. Wir haben Erwartungen, die sind völlig unrealistisch. Du versuchst, aus diesen Beziehungen oder aus diesen Dingen das zu ziehen, was dir eigentlich fehlt. Was du vielleicht in deiner Kindheit nicht bekommen hast an guter Basis für Beziehungen, an guter Art und Weise von Nähe. Das Problem ist, dass gegenüber der Mensch, aus dem du das saugen möchtest, die falsche Quelle ist. Er hat es gar nicht. Aus diesem Grund entsteht oft so dieser Konflikt zwischen Nähe und Freiheit. Und hier kommt Gott ins Spiel. Er sagt, weißt du was, komm doch erstmal zu mir und hol dir das, was ich für dich habe. Und da will ich mit uns heute hinkommen. Wie schaffe ich es, sicher zu stehen in dem, was Gott für mich hat? Und es gibt einen Weg, diesen Stand zu bekommen. Und er klingt relativ einfach. Wir müssen die Liebe Gottes empfangen. Wir müssen die Liebe Gottes empfangen. Du und ich müssen die Liebe des Vaters neu empfangen für unser Leben. Hier beginnen gesunde Beziehungen. So, die erste Beziehungsweisheit, die ich über diese Predigtserie oder in dieser Predigtserie mitteilen möchte, heißt, in dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben. Zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum. In dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben. Zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum. Es geht in dieser Serie nicht um nette Beziehungstipps. Nicht um Ratschläge, wie kommst du jetzt besser mit deinem Ehepartner aus? Oder 3-Punkte-Plan, was musst du tun, um den perfekten Partner fürs Leben zu finden? Oder wie schaffe ich es auf meiner Arbeitsstelle mit meinem Chef nicht ständig aneinander zu geraten? Oder was auch immer. Darum geht es nicht. Sondern es geht um die Haltung. Zuallererst dürfen und müssen wir selber empfangen. In zwischenmenschlichen Beziehungen geht es in erster Linie nicht um dein Gegenüber, sondern es geht um dich. Gute Nachrichten, es geht um dich. Wie du aufgestellt bist, welchen Stand du einnimmst und denn wie du in der Lage bist, Gottes Liebe zu empfangen für dein eigenes Leben. Es geht zuerst um dich und um mich, es geht um uns. Nach der Beziehung zu Gott ist die Beziehung zu dir selbst das Wichtigste überhaupt. Weil daraus fließt alles andere. Wenn du gesund bist, sind alle Menschen in deinem Umfeld Nutznießer deiner Gesundheit. Das macht etwas mit deiner Ehe, es macht etwas mit deinen Kids, es macht etwas mit deinen Arbeitskollegen, mit deinem Chef. Deswegen möchte Gott zuerst, dass du seine Liebe empfängst. Wenn du diese Liebe erfährst, werden Menschen um dich herum gesegnet werden. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich kenne es sehr gut, frag meine Kinder und meine Frau, sie kennen es noch besser. Wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn ich lange Zeit, wenn ich die Zeit dafür genommen habe, zur Ruhe zu kommen vor Gott und irgendwie Gemeinschaft mit ihm zu haben, oder wenn ich Hunger habe und ich komme nach Hause und irgendwie die Kinder sind aufgedreht und es ist nervig, boah, dann ist manchmal Stimmung in der Bude. Und das liegt nicht an den Kindern. Es liegt häufig an mir. Warum? Weil mein Tank leer ist, weil ich meine Quelle so lange nicht besucht habe, weil ich lange Zeit nicht mehr angedockt war an diese Beziehung mit Gott. Und mit einmal bin ich ungesund. Und alle um mich drumherum müssen es erleiden. Aber in dem Moment, wo man zur Ruhe kommt, in dem Moment, wo man an die Quelle wieder zurückkommt, sind alle anderen um mich drumherum Nutznießer meiner Gesundheit. Die Frage ist doch, bist du bereit, diese Liebe Gottes zu empfangen? Und ich will jetzt gar nicht lange darauf rumreiten, wie deine bisherigen Beziehungen gelaufen sind oder wie dein Elternhaus war und all das. Ja, das ist ein Bärenanteil dessen, was dich ausmacht und was dich zu deine Beziehungsfähigkeit ausmacht, ja. Aber wir glauben an einen Gott, der am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der Liebe in sich ist, der heilt und wiederherstellt und gesunden lässt. Seine Kraft ist erfahrbar und erlebbar. Darum geht es. Darum, wie du heute die Liebe Gottes empfangen kannst und nicht so sehr um die Vergangenheit. Das ist viel entscheidender als das, was in der Vergangenheit war. Die Frage ist, wie sieht es heute in deinem Leben aus? Die Frage ist, bist du angedockt heute, jetzt, aktuell an dieser Quelle, die von oben kommt? Empfängst du heute die Liebe Gottes in deinem Leben? Und ja, dann haben wir tolle Geschichten von früher. Dann wissen wir, wie es damals war, als ich noch jung war, höre ich häufiger. Oder wisst ihr noch, vor 10 Jahren, damals war das und das und jenes. Und ich habe die Liebe Gottes richtig gut empfangen und erlebt. Die Frage ist, erlebst du sie heute noch? Ist heute Morgen ein Moment, ein Ort, wo du sagst, hey, die Liebe Gottes in meinem Leben, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Die Frage ist nicht nach der Vergangenheit, sondern die Frage ist, was ist heute, was ist hier und jetzt? Das ist der Kern. Alles beginnt mit unserer Aufnahmefähigkeit der Liebe Gottes. Und warum tun wir uns manchmal so schwer damit, Gottes Liebe zu empfangen? Erstens, ich glaube, wir denken, dass wir nicht würdig sind. Und das hat ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun. Vielleicht kennst du das. Warum sollte Gott gerade mich lieben? Warum gerade ich? Von all den Millionen Menschen auf dieser Welt, warum ausgerechnet mich? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Ich rede hier von der Liebe des Vaters und dass du geliebt bist von Gott, aber du denkst dir, hey, ist das dein Ernst? Weißt du eigentlich, was ich alles angestellt habe in meinem Leben? Weißt du, wie viele Leute ich verletzt habe? Weißt du, wie schlecht ich darin bin, Beziehungen zu bauen und zu leben? Weißt du, was ich alles für Leichen im Keller habe? Was ich schon alles für Mist gebaut habe? Zweifelst an der Liebe Gottes zu dir, weil du kennst dich selbst am besten. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Liebt er mich wirklich? Wir erheben Gott und wir singen über die Größe Gottes und über die Gnade und das, was er getan hat in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen und wie mächtig und wahnsinnig großartig unser Gott ist. Und du sitzt hier und denkst dir, dass du es nicht wert bist. Ich kann es nicht wirklich glauben. Und ich möchte dir heute Morgen so einen Psalm zusprechen, Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und das darfst du dir heute Morgen selber zusprechen, in dein Leben hinein. Das ist die eigentliche Wahrheit über dein Leben. Gott ist barmherzig und gnädig zu dir. Und er ist langsam zum Zorn. Er wird nicht schnell zornig. Wenn er dich anschaut und du das 20., 30., 100. Mal den gleichen Mist gebaut hast, Gott ist nicht zornig zu dir, sondern er liebt dich und nimmt dich an. Und das Zweite, was uns oft davon abhält, diese Liebe Gottes zu empfangen, ist nicht nur, dass wir glauben, wir sind es nicht würdig, sondern wir sind gesättigt durch andere Quellen. Es gibt so viele Quellen, so viel Liebesersatz in dieser Welt, oder? In Jeremia 2, Vers 13 heißt es, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und an dieser Stelle knüpft die Predigt wieder an letzten Sonntag an, wo wir genau über diesen Bibelvers schon so viel gehört haben. Aber was Jeremia hier sagt ist, ihr habt diese Quelle der Liebe des Vaters verlassen und ihr habt euch Ersatzlöcher gebuddelt in den stinkenden, dreckiges Wasser und habt es getrunken und glaubt, dass das die Quelle ersetzt. In dieser Gefahr stehen wir alle, dass wir unser Herz sättigen lassen von anderen Quellen. Außer von Gott. Vielleicht denken wir manchmal, dass das, was wir haben, besser ist als das, was Gott uns geben kann oder schenken möchte. Und wir lassen uns zu schnell zufriedenstellen von den anderen Quellen. Anerkennung im Beruf, Finanzen, Perfektionismus, Pornografie, Datingseiten, Selbstoptimierung, Social Media. Setz ein, was auch immer du einsetzen möchtest. Du lebst davon, aber du merkst immer wieder, wenn du darüber nachdenkst und abends in deinem Bett liegst und mal zur Ruhe kommst, irgendwie lässt es mich auch recht schnell wieder leer. Es gibt dir was, aber eigentlich bleibst du leer. Es macht dich nicht beziehungsfähiger, sondern es macht dich beziehungsunfähiger. Du merkst, es ist in Beziehungen zu anderen Menschen, du musst feststellen, dass du keine tiefen Freundschaften mehr eingehen kannst. Was uns diese Quellen vormachen, ist Tiefgang und echte Liebe. Aber was sie tun, ist die Frucht dieser Quellen, ist Zerstörung, ist Beziehungsunfähigkeit, ist Isolation. Herr und Gott lädt uns ein, kehre um, tu Buße. Wir können diese Liebe Gottes nur empfangen, wenn wir unsere Hände öffnen und das loslassen, was wir festhalten, sie ihm entgegenstrecken und sagen, Gott, füll mich neu. Ich möchte diese Liebe neu empfangen von dir. In dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben. Zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum. Es gibt eine Bibelstelle in 1. Johannes und es ist so dieses Herzstück der Predigtserie. Und da steckt so viel Weisheit und Wahrheit drin. Dort heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Hey, das ist das Ziel, oder? Geliebte, lasst uns einander lieben. Wir wollen gesunde Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Paaren, zwischen Menschen, zwischen Arbeitskollegen. Wir wollen gesunde Beziehungen zwischen unseren Freunden. Und deswegen sagt er hier, sagt Johannes, der Schreiber dieses Briefes, lasst uns einander lieben, liebhaben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und ich finde es cool, dass er hier nicht sagt, liebt und jeder schaut jetzt mal, wie er rausfindet, wie diese Liebe funktioniert. Dass er irgendwie sagt, liebt einander, seid nett zueinander, Und jetzt machen sich alle mal auf den Weg und überlegen und machen ein Brainstorming und ein Mindmap und weiß ich nicht, was du, wie du da so unterwegs bist, grafisch aufgestellt bist. Und überleg mal für dich selber, wie funktioniert das zu lieben? Sondern er zeigt direkt die Quelle. Er führt direkt hin zu dem Schöpfer, zu dem Macher von Liebe. Er führt uns zu dem Erfinder von Liebe. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Johannes sagt, wenn du keinen liebevollen Umgang hast, wenn du nicht in liebevollen, geborgenen, zwischenmenschlichen Beziehungen lebst, dann hat das nichts mit deiner Ex-Frau zu tun. Dann hat das nichts mit deinem Elternhaus zu tun oder mit den ganzen Menschen, die dir mit Sicherheit viel Leid zugefügt haben und wo du Mist erlebt hast im Bereich von Beziehungen, sondern es hat ganz viel damit zu tun, ob du Gott kennst oder nicht. Ob du klar hast, wer Gott ist für dich. Ob du seine Liebe und seine Güte zu dir klar gemacht hast und weißt, worum es geht. Das andere ist auch wichtig, aber das Primäre, wie du die Spannung zwischen Nähe und Freiheit, zwischen Bindung und Autonomie hinbekommst, ist, dass du die Liebe Gottes für dein eigenes Leben empfängst und begreifst, wie sehr der Vater im Himmel dich liebt. Und das Schöne ist, Johannes, der Bibeltext geht noch weiter, wird hier direkt sehr klar darin, wie du diesen Gott kennenlernen kannst. Wie wir diese Liebe Gottes empfangen können. Und es geht weiter. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hey, das ist der Hammer, oder? Johannes schmückt es hier aus und bringt das auf den Punkt, dass Gott nicht einfach nur gesagt hat, alles klar, ich habe euch ganz gern. Nicht einfach nur gesagt, ja, ihr seid ganz nett. Ist ganz okay mit euch. Sondern er bringt es auf den Punkt und schmückt es aus und schreit es fast raus und sagt, hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit du in Beziehung mit ihm treten kannst, damit du gerettet wirst, damit du Liebe empfangen kannst, damit du in gesunden und heilsamen Beziehungen leben kannst. So sehr. Und jetzt kommt der Anspruch. Was bedeutet das für uns? Und der Bibeltext geht weiter. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Deswegen ist das Evangelium so wichtig an dieser Stelle. Wenn wir über Beziehungen reden, ist das Evangelium die Grundlage. Dass Gott uns so sehr liebt. So sehr. Das gleiche Maß, wie wir von Gott geliebt werden, sollen wir nun auch anderen weitergeben. Das gleiche Maß, wie wir von Gott geliebt werden, wie wir von der Quelle empfangen haben, sollen wir weitergeben an andere Menschen. Warum? Weil wir gefüllt sind und aus dieser Fülle heraus es in die Beziehungen mit anderen Menschen hineinbringen können. Weißt du, wie Gottes Liebe in dein Leben kommt? Wie du Gottes Liebe empfängst? Du kommst zu Gott und Gott sagt, was? Du brauchst Liebe? Hey, kein Problem, ich gebe dir Liebe. Ich habe eine ganze Schaufel voll mit Liebe. Komm, zack und ab dafür. Du brauchst Vergebung, du brauchst Gnade. Kein Problem, ich habe Gnade für dich. Er sagt, du brauchst Güte. Kein Ding. Hey, haufenweise davon. Ein Riesenberg steht zur Verfügung. Ich könnte Schubkarren damit voll machen und ich würde sie dir schenken. Er beschüttet dich mit dem, was du brauchst. Und diese Schaufel ist eigentlich viel zu klein, um das deutlich zu machen, was Gott eigentlich tut, wenn du ihn um Liebe, wenn du ihn um Vergebung, um Güte bittest. Und jetzt sagt Jesus, hey, diese Liebe, diese Güte, die hast du empfangen. Schaufelweise habe ich sie dir zugeschüttet. Jedes Mal neu, wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich brauche Vergebung, ich habe schon wieder an der gleichen Stelle Mist gemacht, kein Problem, Gott sagt, ich bin langsam zum Zorn. Es geht nochmal los, noch eine Schaufel und noch eine Schaufel und noch mehr Liebe und noch mehr Güte. Und jetzt sagt Jesus, gib diese Liebe weiter. Die Liebe, die du von mir empfangen hast, diese schaufelweise Liebe, diese schaufelweise Vergebung, diese schaufelweise Güte, gib sie weiter. Gib sie weiter an andere. Und was wir machen ist, gar kein Problem. Ich habe Liebe für dich. Hier. Ich habe Güte. Bitte. Du hast mir wehgetan. Warte kurz. Vergebung. Was ist eigentlich unser Problem? Das Problem ist, dass wir Schaufelempfänger sind, Schaufeln empfangen, aber Teelöffel weitergeben. Dass wir von Gott Schaufeln empfangen, aber Teelöffel weitergeben. Wir singen darüber, wir singen über die Schaufel, wir preisen die Schaufel. Wir sind groß darin, was Gott alles Großartiges getan hat über unser Leben. Wir halten es hoch und sagen, Gott, du bist der Hammer. Unvergleichlich groß ist deine Liebe zu uns her, haben wir gerade noch gesungen. Schaufeln. Und dann dosieren wir in unseren Beziehungen mit Teelöffel. Warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass wir nie wirklich Schaufel empfangen haben, oder? Daran, dass wir nie wirklich diesen sicheren Stand eingenommen haben, den Gott für uns hat. Ich glaube, dass wir nie wirklich diese anderen Zisternen, von denen Jeremia spricht, zugeschüttet haben und Gottes Liebe und Vergebung empfangen haben. Wir können nur weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Das ist der Schlüssel. Du kannst nur Schaufel weitergeben, wenn du Schaufel empfangen hast. Und der Punkt liegt nicht daran, dass Gott sagt, nee, tut mir leid, für dich habe ich jetzt keine Schaufel. Da kam schon jemand anders vorher, der hat so viel Liebe und Vergebung gebraucht, der Berg ist gerade leer, komm nächste Woche nochmal wieder, dann habe ich vielleicht wieder eine Schaufel für dich. Das Problem liegt nicht auf Gottes Seite. Ich glaube, es liegt an unserer Seite. Dass wir vielleicht nicht 100% bereit sind, die Hände ganz aufzumachen. Die Dinge loszulassen, die wir als falsche Quellen in unserem Leben positioniert haben. Die Zisternen zuzuschütten und so zuzumachen, dass wir auch nicht noch diesen kleinen Rinnsalbach da irgendwie rausziehen könnten. Wenn du Schaufeln erlebt hast in deinem Leben und jemand dich verletzt, wenn jemand dir dumm kommt, wenn du jemanden vergeben musst, wenn du jemanden gütig sein darfst, und musst. Und du hast Schaufeln empfangen, dann darfst du Schaufeln weitergeben. Hey, du hast mir wehgetan? Kein Problem. Ich habe eine Schaufel. Komm hier. Kein Problem. Güte, alles kein Ding. Ja, und auch da gibt es Grenzen. Auch das wird kommen in dieser Predigtserie. Auch Vergebung hat irgendwo in den Zwischenmenschlichen seine Grenzen und auch seine Herausforderungen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ein Schaufelempfänger ist immer auch ein Schaufelspender. Das hat erstmal nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, ob dir die Nase deines Gegenübers gefällt oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob der sich auch ja richtig reumütig vor dir hingekniet hat und angekrochen kam oder nicht. Es hat erst was mit dir zu tun. Hast du Schaufeln empfangen? Bist du in der Lage, Schaufel weiterzugeben? In dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben, zu mir selbst und zu Menschen um mich herum. In dem Maß, in dem ich Gottes Liebe empfange, bin ich in der Lage, erfüllende Beziehungen zu leben, zu mir selbst und zu Menschen um mich herum. Deswegen mein Appell heute Morgen, und damit möchte ich schließen, empfange die Liebe des Vaters. Und ja, es ist so einfach, wie es klingt. Und da muss jetzt kein 10-Punkte-Plan und weiß ich nicht was einhergehen, sondern es ist deine Bereitschaft, es ist dein Job loszulassen und deine Hände aufzumachen und Gott darum zu bitten, ich möchte neu die Liebe Gottes erfahren in meinem Leben. Ich möchte nicht nur Teelöffel, ich möchte Schaufeln. Lass uns miteinander beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Schaufelspender bist. Ich danke dir, dass du uns überschüttest mit deiner Liebe, überschütten willst mit deiner Gnade, überschütten willst mit all dem, was du hast für unser Leben. Egal wie viel Bockmist wir gebaut haben, egal wie viel Mist zu unserem Leben ist und egal wie häufig ich wieder zu dir kommen muss, hey, du hast immer noch eine Schaufel für mich. Gott, und ich entscheide mich jetzt ganz bewusst in meinem Leben, die Zisternen zuzumachen, die Quellen loszulassen, die ich gebrauche, um zu füllen. Gott, und ich möchte gefüllt werden von dir. Ich möchte gefüllt werden von deiner Liebe. Vielleicht das allererste Mal, aber vielleicht auch das wiederholteste Mal. Gott, und ich kehre um, ich tue Buße. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich falsch gemacht habe, für die Quellen, wo ich versucht habe, meinen Wert rauszuziehen. Gott, und ich komme zurück zu dir. Ich möchte deine Liebe empfangen. Amen. Wir wollen Abendmahl miteinander feiern. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Steffen, du darfst gerne schon kommen. Ich mache euch ein bisschen Platz. Abendmahl ist nicht einfach nur irgendwie so eine geistliche Übung oder so ein Ritual, was man halt macht, wenn man unter Christen ist. Sondern es ist Gemeinschaft, es ist Beziehung mit Gott. Es ist ein Moment von du und Gott, ganz persönlich, 1:1. Und ich will dich einladen jetzt in der Zeit, du hast das Abendmahl ja mitgenommen an deinen Platz, dir, während wir das nächste Lied singen, diesen Moment zu nehmen, diese Zeit zu nehmen, wo du nochmal Dinge mit Gott bewegst, die du vielleicht bewegen musst. Wo du ganz persönlich und ganz klar für dich hast, hey, da ist noch ein Loch, das muss ich noch zuschütten. Da ist noch eine Quelle, das tut mir nicht gut. Wo du umkehrst, wo du Buße tust vor deinem Gott. Du musst nicht angekrochen kommen, du musst nicht reumütig irgendwie vor Gott knien, sondern du darfst zu ihm kommen und er wartet mit Schaufeln auf dich. Mach deine Hände auf und empfange Gottes Liebe. In 1. Korinther 11 heißt es, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So seid euch darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Im Abendmahl dürfen wir uns daran erinnern, im Abendmahl dürfen wir feiern, was Gott getan hat, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass es seinen einzigen Sohn gab. Warum? Damit du leben kannst. Damit du Liebe Gottes erfahren kannst. Damit nicht Teelöffel für dich da sind, sondern Schaufeln für dich da sind. Damit noch so viel mehr drin ist in deinem Leben, als du dir jeweils vorstellen kannst. Völlig egal, wie jung oder alt du bist. Herr Gott hat schaufelweise Gnade, Güte und Liebe für dich. Lass uns diese Zeit nehmen, wo du persönlich mit deinem Gott im Gespräch bist. Und dann nimm für dich das Abendmahl und wir werden weiter Lobpreis machen.